die machen jetzt ihre eigenen Abenteuer. Da kriegen wir natürlich nicht alles mit. Es ist schade. Und weiß aber auch von meiner eigenen Beziehung mit meinen Eltern, dass im Nachgang natürlich dann auch immer wieder, wenn man dann 20 und älter ist und sich dann vielleicht so dann die Beziehung wieder nochmal ein bisschen ändert und wieder vielleicht einfacher wird zu den eigenen Eltern, dass dann so viele Themen nochmal aufgegriffen werden und man dann vielleicht gemeinsam darüber lachen kann.
Und stellt sich heraus, sie wussten die ganze Zeit von deinen Geheimnissen.
Genau, also, wissen nicht schon alles. Genau. Frieda.
Mama einer kleinen Motte. Chris.
Vater von insgesamt 4 Monstern in einer Patchwork-Familie.
Freue mich irre.
Kann durchaus mal chaotisch und wild werden bei uns.
Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie wir eingestiegen sind.
Und ja, unser Struggle ist real.
Finde ich wunderschön. Alles, was du gesagt hast, unterschreibe ich 1:1 so.
Kinderding. Ehrliche Elternschaft und Kinderchaos.
Oh, mein Beckenboden versagt gerade. Oh nein. Chris.
Frieda.
Konstanzi. Das hat ja super geklappt.
Das war, glaube ich, der Video-Delay gerade. Ja, ja. Zum dritten Mal in Folge hier. Ganz anderes Setup als sonst gewohnt. Heute mit Special Guest Konstanze.
Hallo.
Hallo Konstanze. Konstanzi, du bist unsere Producerin und sitzt entweder mit uns in einem digitalen Raum oder in einem physischen Raum immer ganz, so ganz nah. Mit uns hast du das erste Mal die Kinderding-Folge aufgenommen vor so anderthalb Jahren jetzt. Und wir machen es heute noch einmal ein bisschen anders und werden befragt, anstatt dass wir die klugen Fragen stellen.
Ganz genau. Mit euch habe ich gelacht und geweint und ganz oft Fragen gehabt während der Aufnahmen an euch, die mich bewegt haben und bewegen. Und deshalb habe ich euch gefragt, ob ich die euch mal stellen kann. Und ihr habt ja gesagt. Habt ihr Bock?
Ja, finde ich prima. Ich habe richtig Bock, bin heiß.
Freue mich drauf. Und damit auch nochmal an alle Hörerinnen da draußen ein ganz, ganz herzliches Willkommen zur heutigen Folge von Kinderding, ehrliche Elternschaft und Kinderchaos.
Jawohl.
So ist es. Vielleicht zum Kontext. Also ich produziere den Podcast normalerweise. Frieda und ich, wir kennen uns schon sehr lange. Wir sind extrem gut miteinander befreundet. Ich möchte sagen, wir sind beste Freundinnen.
Allerbeste Freunde.
Ich bin die Patentante von der Motte. Mhm. Und wenn ich auch eine Patenschaft für deine Jungs übernehmen soll noch, Chris, dann schickst du mir einfach eine WhatsApp.
Die macht einen prima
können
Job.
Können wir einrichten.
Die macht einen super Job.
Mach ich sofort.
Ich stelle dir auch gerne eine Referenz nochmal aus, Konstanze, falls er das
genau, ein Empfehlungsschreiben. So. Das wäre super. Ja. Würde ich mich drüber freuen. Genau. Und ich bin kinderlos. Ich habe keine Kinder. Allerdings hat mein Partner eine Tochter. Es betrifft mich also so halb oder ich bin manchmal, betreffen mich Themen, die ihr besprecht auch. Deshalb daher kommen Fragen. Und ich möchte gerne nach der Episode entscheiden, ob ich Mutter werden möchte oder nicht.
Oh, ui.
Einfach ein kleines...
Ja, du baust mal gar keinen Druck auf, oder?
Ja, no pressure. Das liegt jetzt in eurer Hand.
Das finde ich wunderbar. Endlich bekomme ich die, ja, wie soll ich sagen, Menge an Macht, die ich eigentlich schon seit jeher habe. Genau so stelle ich mir das vor. Prima, ja, wunderbar. Endlich bekomme ich das Vertrauen von
dir. Du musst dir diese Macht und das Vertrauen nur teilen mit mir, liebe Frieda.
Ja,
ich muss ihr müsst dann abstimmen.
Das nervt schon. Oh.
Oh, cool, wir können abstimmen. Oder wollen wir die Community mal fragen? Sollte Konstanze ein Kind bekommen, ja oder nein? Stimmt
aber. Ja, das können wir dann auch nochmal in die Community rausgeben.
Definitiv.
Und eine Sache, die mich auch etwas umtreibt, ist folgende. Der Podcast ist ja auch dafür da, dass ihr ehrliche Einblicke in eure Elternschaft gebt. Und ich weiß, dass ihr beide mit Herzen sehr gerne Eltern seid. Aber ganz oft am Ende der Episode denke ich, ja, nee, das mache ich auf gar keinen Fall. Das ist ja alles super anstrengend, das ist ja alles schlimm und anstrengend und ich habe die ganze Zeit Angst und nee.
Ja.
Aber ich glaube, dass die Realität doch so ein bisschen anders ist. Und das möchte ich vielleicht auch von euch erfahren. Wenn es nicht so ist, dann ist das auch nochmal, zählt das rein in meine Entscheidung dann später.
Ja, aber du hast total recht. Ich meine, wir hatten dazu auch neulich schon mal ein Gespräch. Ich finde das prima, ehrlich über Elternschaft zu sprechen. Das ist super. Nur manchmal, das hatten wir, glaube ich, auch in der Episode mit Lisa Trautmann, dann schwingt man immer ein bisschen zu sehr in die Richtung, wo man sich einfach so komplett auskotzt, weil es natürlich irgendwie anstrengend ist und herausfordernd. Aber es ist auch mal ganz cool, so einen kleinen Reminder von dir zu bekommen, dass es gibt ja auch wahnsinnig viele, die meisten Seiten sind unbedingt glorreiche, glitzernde und wunderschöne Momente und Erinnerungen für die Ewigkeit, die da geschaffen werden, und darüber lohnt es sich auch zu sprechen.
Also ich würde so ein bisschen vergleichen mit Alkohol wahrscheinlich am ehesten noch, gerade so aus dem Stegreif.
Schön Aperol Spritz.
Wo du natürlich dann nach der Party auch häufig dann über den Kater sprichst und mir geht so scheiße und ich kann nicht aufstehen und die letzten zwei Tage und es ist so anstrengend. Mhm. Und die tolle Party hast du vielleicht in dem Moment dann schon vergessen, weil du einen Blackout hattest, ich weiß es nicht. Aber ich finde das eigentlich irgendwie ein ganz schön...
Ganz guter schön, Vergleich.
Ganz guter stimmt. Vergleich irgendwie.
Das leuchtet mir sehr gut ein.
Und so umso mehr Alkohol, umso komplizierter wird es am nächsten Tag. Und mit Kindern ist es dann wahrscheinlich ähnlich.
Und je mehr du mixt, also ja, irgendwie super.
Umso mehr Patchwork, umso schwieriger, ja.
Ja, tatsächlich. Ich sehe Parallelen.
Dann möchte ich gleich als erstes auf einen dieser schönsten Momente zu sprechen kommen. Es gibt ja sicherlich ganz viele Momente, in denen man so denkt, oh, also das ist halt das pure Glück der Elternschaft. Dafür lohnt sich der Schlafentzug oder die Sorgen, die es so gibt. Frieda, fällt dir da, welcher fällt dir da als erstes ein?
Ich habe das kurz vor Augen für mich geholt. Also die Motte ist ein recht fürsorgliches Kind, auch im Umgang mit anderen Menschen. Und sie hat jetzt so, seit sie 3 ist, noch mehr die Anwandlung, so ein bisschen das Verhalten von den Eltern oder von Erwachsenen zu kopieren, wenn es darum geht, jemanden zu trösten. Und sie tröstet mich ganz rührend. Und dann kommen so diese kleinen Kinderhände in mein Gesicht. Sie streicht dann auch so meine Haare so aus dem Gesicht. Immer so ein bisschen unbeholfen, also ist meistens irgendwie so. Aber es ist ganz süß und sie sagt dann immer, komm, Mami, ganz ruhig. Mami, wenn ich gerade irgendwie aufgeregt bin. Und es ist einfach, also das schmilzt sich. Oder dann hat sie mir, sie gibt mir dann auch immer Küsse ins Gesicht, auf die Stirn, auf die Nase, auf die Wangen, aufs Kinn, auf die Augen. Also überall bekomme ich dann diese kleinen Schmatzer. Ein
bisschen wie so ein Segen auch, als ob sie dich segnen möchte.
Ja, oder halt so, Habibi, ich küsse deine Augen. So, ist ja immerhin ein Berliner Kind. Aber also das sind so ganz süße Momente, wo das schmilzt mir, wenn diese Patschehändchen, die meistens irgendwie noch nach Apfelsaft oder sowas riechen, mir ins Gesicht greifen, um mich zu trösten, da schmilzt alles in mir. Und es sind so kostbare Momente. Ja, das finde ich ganz wunderbar.
Das kann ich direkt mal bestätigen. Ich habe einmal, ging es mir nicht so gut und ich habe bei euch auf dem Sofa abgehangen und da hat sie mich auch getröstet. Das war wirklich sehr heilsam.
Liebe Patentante, sei nicht traurig. Aber das ist total schön und ich glaube, davon gibt es wirklich so eine Million Momente, an die man sich dann leider nicht immer dran erinnert. Aber manchmal ist es auch so, dass es Momente gibt, die dann schwierig erscheinen, wenn man gerade drinnen ist und dann im Nachgang einem erst bewusst wird, wie schön das eigentlich auch ist. Also dass es manchmal einfach auch ein bisschen wirken muss und das können ganz unterschiedliche sein. Das, was mir gerade einfällt, dass es einfach jetzt, wie gesagt, meine sind ja schon ein bisschen älter und sind schon so kleine Persönlichkeiten. Und da ist natürlich, da steckt dann auch schon viel von mir drin auch. Und von der ganzen Familie. Und das ist schon irgendwie ziemlich verrückt, wenn man sich dann so wiedererkennt. Und das können ganz obskure Dinge sein. Und ja, auf einmal hat man da so einen kleinen Mini-Me. Und das ist irgendwie schön. Und wir haben jetzt festgestellt, mein Älterer, und ich glaube, wir haben vorher noch nie wirklich drüber geredet, aber er kriegt, sobald er, also bei mir ist das so, wenn ich Turnschuhe anhab und irgendwo im Urlaub bin und über den Sandstrand laufe, mit Flipflops auch, dann kriege ich das für mich ganz unangenehm, dann kriege ich Gänsehaut. Das ist wie, wenn jemand irgendwie auf der Tafel rumkratzt, bei mir überhaupt nicht schlimm, aber dieses über Sand laufen, geht nicht. Und habe ich so von niemandem gehört bis jetzt. Und neulich meinte mein Sohn, ja, ihm geht's auch so. Und dass man da wirklich also
deine
kleine,
Aversion.
Also sogar meine Aversion, ja. Aber dass man da wirklich so eine kleine Mini-Kopie hat, die dann aber irgendwie nochmal besser ist, weil nochmal vielfältiger und das zu realisieren, das ist gerade ein ganz schöner Moment. Und
das, ist krass, ne?
das lässt alles andere und alle Schwierigkeiten komplett in den Hintergrund rücken.
Ja.
Mhm. Chris, hast du was über dich selbst gelernt, als seitdem du Vater bist, was du vorher nicht wusstest oder dir vielleicht auch nicht eingestehen wolltest?
Definitiv. Ganz, ganz, ganz viel über mich, über meine eigene Beziehung. Meine eigene Beziehung mit meinen Eltern, dann tatsächlich auch das erste Mal dann das Gefühl zu haben, ich kann meine Eltern wirklich verstehen als Eltern, weil ich jetzt selber auch Eltern bin. Also ganz, ganz, ganz viele Dinge, die dazukommen. Und ich habe ganz häufig das Gefühl, dass ich natürlich versuche, meinen Kids auch viel beizubringen, aber dass es mindestens genauso viel ist, was dann wieder zurückkommt, auf irgendeine Art und Weise. Wenn es dann auch manchmal ein bisschen länger braucht, bis es dann angekommen ist. Aber das geht in beide Richtungen. Wie geht's dir damit, Frieda?
Ja, ich habe auch, ich glaube, auch in beide Richtungen was gelernt. Also ich habe viel tatsächlich darüber gelernt, was mir als Kind manchmal gefehlt hat vielleicht. In meiner Erziehung und in meiner Beziehung auch zu meinen Eltern, das soll ganz vorwurfsfrei bitte klingen. Aber ich habe festgestellt, wo es Nullstellen gab und die versuche ich jetzt auch mit aller Kraft zu füllen bei meiner Tochter, damit ich das nicht, ihr nicht so diese paar Gefühle, um die es jetzt, das ist mir offen gestanden ein bisschen zu intim, das jetzt im Podcast zu erzählen, aber dass sie solche Gefühle nicht empfindet. Und ich habe aber auch neue Stärken an mir kennengelernt. Also ich bin, das habe ich dir auch schon tausendmal erzählt, Konstanzi, ich bin eigentlich, und das weißt du auch, ein ultra impulsiver Mensch, ultra ungeduldig.
Ist mir aufgefallen, es gab Momente in unserer Freundschaft, wo ich gedacht habe, aha, okay, das ist eine Seite.
Jetzt ist vorbei. Als ich eine Frau an der Schranke angeschrieben habe.
Kenn ich dich gar nicht, Frieda.
Nee, ne? Aber ja, ich habe eine ganz kurze Zündschnur und bin auch nicht wirklich geduldig in eigentlich keiner einzigen Lebenslage, es sei denn, ich bin mit der Motte zusammen, da habe ich tatsächlich ein Nervenkostüm und eine Gelassenheit, die ich sonst in keiner anderen Lebenslage habe. Und da mag ich mich wirklich irre gern. Mag ich mich sehr gern.
Mhm. Frieda, hattest du einen Moment, in dem du so richtig krass realisiert hast, ach ja, also ja, ich bin jetzt ja Mutter. Also, weißt du, eher so im Alltag, natürlich, es ist ja so ein Prozess mit Schwangerschaft und so und dann Geburt, aber also, weißt du,
Mutti hatte neulich einen kleinen Unfall in der Kita, nichts Schlimmes, sie hat sich einen Finger geklemmt, aber jetzt ist der Nagel ab. Und dann bekamen das erste Mal einen Anruf aus der Kita mit so einer Sache. Also vorher gab es keinen Unfall, weil sie auch super vorsichtig ist und eigentlich auch lieber sitzt, als irgendwie klettert.
Gut erzogen.
Sie ist eher so eine entspannte Persönlichkeit. So Bewegung ist eher, kommt eher so zweitrangig. Anyway, auf jeden Fall hat sie dieses Mal ein bisschen was Wildes gemacht und prompt hat sie sich den Fingernagel eingeklemmt und der hängt jetzt da nur noch am Seitenfang, ist ganz fürchterlich. Und hat natürlich mir komplett die Pläne zerschossen und ich war gerade schön mit meiner Freundin einen Aperol-Spritz trinken, weil eigentlich Benny zuständig war, aber der war noch auf Arbeit, bla bla bla. Und dann mussten wir los und da habe ich dann, also die Erzieherin, die pädagogische Fachkraft in der Kita sagte, naja, fahrt mal lieber auf die Notaufnahme. Und da war so ein, ach du Scheiße, ich muss mit meinem Kind in die Notaufnahme. Und dann habe ich aber nochmal mit Ärztinnen aus dem befreundeten Umfeld telefoniert und die haben dann auch nochmal andere Ärztinnen konsultiert. Es war ganz süß, eine kleine Telefonkette haben wir gemacht. Und die unterschiedlichsten Meinungen waren eigentlich einhellig. Also es lohnt sich jetzt nicht wegen einem abgelösten Fingernagel in die Notaufnahme. Es ist ja scheinbar nichts gebrochen und das ist mehr Stress für euch, als dass es irgendeinen Effekt haben sollte auf die Genesung eures Kindes. Und ich war im allerersten Moment bei diesem Anruf so, um Himmels Willen, das Kind muss in die Notaufnahme, da war es so, ich bin verantwortlich für eine Dreijährige und das ist Irgendwas ist hier falsch gelaufen, Leute, dafür bin ich nicht qualifiziert genug. Aber als ich dann wiederum zum Beispiel dann, ich habe mit meiner Freundin dann kurz darüber gesprochen, was machen wir jetzt? Wir sind natürlich sofort zur Kita, wir haben die Sachen gepackt, wir waren auch relativ ruhig, wir haben die Ärztinnen angerufen und es war gut, dass ich auch nicht alleine war. Da habe ich dann auch wieder gemerkt, okay, ich bin trotzdem jetzt nicht hektisch. Ich werde sonst immer hektisch, ey. Wenn Benny auch nur 2,5 Millisekunden zu langsam duscht oder sich die Schuhe anzieht, werde ich schon hektisch. Aber da war ich wieder nicht hektisch. Also wisst ihr, was ich meine? Es hat mich einmal so weggescheppert, dass ich auf die Notaufnahme muss und dann gleichermaßen aber direkt in den Regelmodus und so. Und dann dachte ich so, okay, ich habe doch Qualifikationen dazu, eine Mutter zu sein.
Gibt es eine extra Kindernotaufnahme oder würde man da in irgendeine reguläre gehen?
Da geht man in die reguläre Notaufnahme. Es gibt natürlich Krankenhäuser, die spezialisiert sind auf Kindermedizin, aber da würde ich wirklich auf den Notruf vertrauen. Wir hatten mal den Fall, da ist mein Kleiner aus dem Bett gefallen und hier eine Platzwunde gehabt, also in die Notaufnahme, weil es schon recht geblutet hat. Und dann mussten wir aber so lange warten, weil es so voll war. Als wir dann dran kamen, war es dann zu spät, das noch zu nähen.
Da war schon wieder zusammengewachsen, oder wie? Zellteilung 3000.
Man kann halt nur innerhalb der ersten 8 Stunden tatsächlich.
Ja, steht nur in so einem bestimmten Zeitfenster.
Genau, genau. Tipp am Rande, wenn genäht werden muss, dann unbedingt in den ersten 6 bis 8 Stunden. Danach ist vorbei, dann bringt es nichts mehr.
Tipp von mir am Rande, für alle, die in Berlin leben, ins Bundeswehrkrankenhaus zu fahren. Das Bundeswehrkrankenhaus ist nämlich auch zugänglich für alle und da kommst du halt super schnell dran.
Ich weiß, von wem du den Tipp hast. Mit der haben wir auch kurz korrespondiert an dem Nachmittag.
Ja.
Die ist nämlich auch zweifache Mutter, ultrafähige Person. Die habe ich auch direkt noch angerufen und gefragt, was sie machen will.
Naja. Und wenn wir jetzt gerade bei so Unfällen und so diesen Dingen sind, ist man nicht permanent in Sorge, ob dieser Dinge, dass irgendwas passiert? Weil wenn ich mit auf dem Spielplatz abhänge und Kinder da sich so bewegen, ich bin die ganze Zeit permanent am so schreckhaft sein und zu denken, oh Gott, es fällt runter und ich, oh Gott.
Also, darf ich kurz was dazu sagen, Chris?
Darfst du.
Ich meine, du hast natürlich ältere Jungs und die Gefahren steigen ja dann irgendwie auch so ein bisschen mit dem, was sie so können und was sie so treiben, ja. Und wir hatten ja schon mal diese Folge mit dem Loslassen und wenn es dann irgendwann in diese Sphären kommt, also wenn sie außerhalb meiner Obhut unterwegs sein wird, dann muss ich die Frage nochmal neu beantworten. Aktuell habe ich das eigentlich eher nicht. Ich habe nämlich auch nach diesem Nagelunfall, sie war eine tough bitch, ey. Sie hat halt in der Kita scheinbar geweint, hat dann einen Verband bekommen und hat, seitdem tut ihr das, also beklagt sie sich darüber nicht mehr. Wenn ich den Verband wechsle, diese Pflaster wechsle, dann mault sie ein bisschen, aber ist nicht wild. Null. Sie ist einfach eine tough bitch, die Alte, was echt cool ist. Und ich hatte mit einer der Ärztinnen telefoniert, die im engeren Freundeskreis ist, und die meinte danach zu mir, als wir uns danach nochmal unterhalten haben, was ich gar nicht wusste, Kinder haben super weiche Knochen. Und das wird, die härten erst mit dem zunehmenden Alter, also so jetzt so deine Kids, das Alter, härten die aus. Das heißt, gerade im Kleinkindalter muss schon echt einiges passieren, dass die sich was brechen. Also so ernsthaft. Mhm. Und wenn die sich versprechen, dann ist das wie bei so einem, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, es gab so einen Begriff, da, wie so ein feuchter Stock, so ein grüner Stock, den man bricht, weißt du, dann splittert das so, so auf und ist nicht so ein gerader Bruch. Das heißt, kann auch
Grünspan.
Grünzweig.
Nee,
Grünspan ist doch das, was Kupfer, wenn das oxidiert, dann wird das zu Grünspan. Leute,
falls ihr noch weitere chemische Fragen habt. Physik-Podcast abgerutscht.
Chemie, mein Herz, oder? Oxidieren ist doch...
Oh,
auch ich bin auch bei Medizin.
Oh, noch.
Ja. Na gut, und das, sorry, um das kurz zu Ende zu bringen, ich hampel hier mega rum, kurz, ich hatte eigentlich versprochen, dass ich nicht so viel rumhabbel, aber um das auch zu Ende zu bringen, ich finde diesen Gedanken ultra tröstlich, das wusste ich gar nicht, aber es ist ja total genial, mal wieder von der Evolution, dass die quasi so kleine Butterknochen da in dem Kind verbauen, damit es einfach immer schön weich hin und her fällt, weil die fallen ja ständig, die Kids.
Ja.
Unablässig.
Das finde ich super, das kommt wirklich auf die Plusliste, weil muss ja keine Angst mehr haben jetzt.
Nö, gar nicht. Wusstet ihr auch zum Beispiel, dass was ganz häufig passiert ist, dass du dann das Kind an der Hand hältst und dann passiert irgendwas oder du machst einen Ruck oder irgendeine Bewegung, die nicht vorhergesehen war und dass dann der Arm ausgekugelt wird.
Jo.
Also auch relativ häufig, aber tatsächlich in dem Alter wächst das, glaube ich, alles wieder ganz gut zusammen.
Das tut den Kids, by the way, super weh. Es ist meinem Neffen passiert, aber es ist auch ganz, man kann das relativ easy wieder reindrücken. Tut trotzdem super weh, also da hat er geweint so. Aber deswegen soll man dieses Engelchen-Engelchen-Flieg-Ding nicht so rabiat machen.
Ja.
Weil dann ist so schnell passiert, dass die sich die Schulter
Okay. Also nicht einmal komplett rum, ne?
Diese kleinen Figuren, ey.
Genau, keine komplett, nicht so. So besser
nicht. Ja. Frieda, hast du eine Definition, was gute Elternschaft für dich bedeutet? Hast du das mal irgendwie so wirklich für dich einmal durch den Kopf gehen lassen?
Boah, Konstanzi, also nee, ich habe dafür keine Definition, aber wenn ich aus dem Stegreif das mal beschreiben sollte, dann wäre das Akzeptanz, walten lassen, über halt auch Dinge, die gegen, wie soll ich sagen, wenn das Kind seinen eigenen Kopf kriegt und einen eigenen Charakter entwickelt, funktioniert es ganz sicher nicht mehr so, wie du dir das vorgestellt hast. Mm. Und deine Akzeptanz zu entwickeln, das Unterstützung in darin und die Bestärkung vor allem, die wirklich die positive Affirmation und dass das Kind eben keine Zweifel an sich früh entwickelt, die kommen noch früh genug. Das, glaube ich, finde ich super, den Leistungsdruck so fern wie möglich von dem Kind zu halten, bis es wirklich notwendig ist, mal zu sagen, tu dies, tu das oder lern dies oder weißt du, was ich meine? So. Und Freude an der Sache haben und milde mit sich sein und milde mit anderen Eltern sein. Seid fair zueinander.
Ja, so. Das finde ich sehr smart und sehr weise. Und gerade dieses Thema Leistungsdruck, es hat mich auch bewegt, weil wir das ja auch in den mehreren Episoden hatten. Und ich bei dir, Chris, ist es ja schon noch mal ein bisschen näher dran, weil deine Kinder schon auch zur Schule gehen. Ich weiß auch, dass die auf eine gute Schule gehen, in dem sicherlich auch gewisse Anforderungen herrschen. Welche Rolle spielt das in deiner Erziehung? Also man ist ja so ein Stück weit, glaube ich, in so einer Diskrepanz zwischen du willst dein Kind irgendwie auch fordern und fördern irgendwie, sodass es gut vorankommt im Leben und in der Welt. Aber du möchtest natürlich nicht, dass du halt irgendwie mit 18 da schon ein ausgebranntes Wrack hast. Hm. Wie gehst du damit um?
Ja, vielleicht auch nochmal einen Schritt zurück. Was macht für mich gute Elternschaft aus? Mhm. In dem Kontext ist es, glaube ich, auch dann nochmal, was du gesagt hast, natürlich auch, Frieda, aber dann auch Authentizität, ganz wichtig. Und dann, ja, das Kuscheln, die körperliche Nähe, aber dann auch die emotionale Nähe. Und das merke ich auch jetzt. Wenn diese Nähe da ist, dann lässt es sich leichter über Konflikte reden. Dann lässt sich leichter sprechen, wenn zum Beispiel die Noten absacken in der Schule. Dann, ja, sind, glaube ich, diese ganzen Dinge gar nicht mehr so wahnsinnig wichtig. Mhm. Ich glaube, fördern ist natürlich ganz, ganz spannendes Thema. So viele unterschiedliche Talente, die da in unseren Kids schlummern, finde ich natürlich dann auch mit unserer Kinderling-Plattform spannend, da dann die Kids zu unterstützen und dann auch ja neue Hobbys, neue Skills, neue Erfahrungen zu sammeln, zu lernen. Aber das muss, glaube ich, auch dann jeder für sich ein Stück weit entscheiden. Bei mir ist es dann schon auch gelernt gewesen in meiner Familie, dass wir einfach auch immer sehr, sehr selbstständig waren, ich als Kind auch. Und das ist, glaube ich, dann ganz explizit was ich meinen Kindern dann auch mitgebe. Und dazu gehört zum Beispiel jetzt, wenn wir über Noten reden, dass es dann jetzt nicht meine Aufgabe ist, bei den Kids hinterher zu sein, wann sie welche Hausaufgabe machen müssen und wann sie welche Klassenarbeit schreiben und ob sie schon gelernt haben. Also das überlasse ich tatsächlich komplett meinen Monstern. Aber natürlich gibt es Phasen zur Anfangszeit der Grundschule, wo man dann vielleicht schon auch nochmal unterstützender dabei sein muss und nochmal einfach auch stärker beobachtet, wie geht's dem Kind in der Schule, fühlt es sich da wohl, wird es denn gefördert und gefordert. Also das ist, glaube ich, auch so ein Loslassen wieder, ne? Da haben wir ja schon an der einen oder anderen Stelle drüber gesprochen, so ein Prozess letztendlich. Und interessant ist auch, dass ich mich da in diesem Prozess auch immer wieder neu ja, einordnen kann. Und ich glaube, ich war am Anfang schon auch bei den, nochmal beim Thema Noten, schon auch ein bisschen strenger. Und sobald es dann irgendwie nicht so eine 2 oder besser war, war ich dann so, woran liegt denn das? Weil ich tatsächlich auch so in meinem Gedächtnis hatte, dass meine Noten immer super waren. Mhm. Und ich glaube, ich hatte ein ganz gutes Abi und so und hatte dann auch keine großen Probleme in der Schule. Aber ich habe mir tatsächlich neulich mal meine alten Zeugnisse angeguckt. Und die waren gar nicht so toll. Und da waren auch irgendwie Dreier und Vierer dabei. Und ich bin neulich bei einer 4, dachte ich, oh Gott, das kann doch nicht sein und Weltuntergang. Und habe dann aber über die Zeit verstanden, das ist auch okay, mal eine 4 zu haben und daraus zu lernen und daraus stärker zu werden, dass halt nicht immer alles klappt oder man das Thema auch mal vielleicht nicht mag.
Voll.
Also das ist so eine Art Perfektionismus, wo ich sozusagen dann auch für mich einfach super viel lernen konnte von meinen Kids.
Ich komme dann nochmal irgendwann auf dich zurück, weil ich bin zum Beispiel mit mir selber bin ich irre streng mit meinen Checklisten, To-Do-Listen, mit meinen inneren Deadlines und so weiter. Und auch mit Benny bin ich ziemlich streng, muss ich sagen.
Mit mir ja auch.
Mit dir bin ich auch sehr streng, das ist richtig.
Ja. Oder
mit Konstanze habe ich das nicht zu sagen. Brauche ich das nicht zu sagen. Die hält jede Deadline ein, die Maus. Das ist ein Self-Running-System da bei ihr. Na, aber also, ich komme deswegen nochmal auf dich zurück, weil diese Selbstorganisation, das ist ja auch eine Kompetenz. Ne? Also wenn man den Kids das Vertrauen entgegenbringt, dass sie sich selber organisieren, dann ist es ja einerseits eine Bestärkung, Vertrauen eben in deren Charakter, in deren Fähigkeiten und es ist auch eben eine Kompetenz, die sie nur so erlernen werden.
Ja. Ne?
Also wenn man denen alles vorkaut, wird das ja nicht der Fall sein.
Ja.
Und gleichermaßen, klar, ich kann mir sehr gut vorstellen, gerade wenn dieses vermaledeite Notensystem irgendwann bei der Motte greifen wird, dann werde ich wahrscheinlich auch drauf gucken, kriegt sie da eine 2 oder besser. Ja. Aber wisst ihr, was wir ja eigentlich auch alle wissen, kein fucking Hahn kräht nach dem Schulzeugnis aus der 9. Klasse oder so. Mhm. Keiner interessiert sich dafür, einfach niemand. Es ist,
meine Kids hören zu, Frieda, das kannst du jetzt noch nicht sagen.
Entschuldigung, Verzeihung, aber auch die Bachelorarbeit, ihr Mausis, auch danach wurde ich nie wieder gefragt. Ja, also deswegen, es ist natürlich wichtig, um weiterzukommen, so diese Zeugnisse, ne? Also beziehungsweise dieser Notenspiegel, das ist klar wichtig, aber das individuelle Zeugnis aus der 9. Klasse, zweite Halbzeit? Nee. Zweite, wie sagt man denn?
Halbjahr. Grünspan.
Zweites Halbjahr. Also da wird man später in seinem beruflichen Werdegang nicht nachgefragt. Ja? Und ich glaube, also gerade so in der Mittelstufe war ich zum Beispiel richtig, richtig mies. Ich wurde erst wieder in der Oberstufe so ein bisschen besser. Ehrlich
zu sein. Und nochmal ein Gedanke, weil ich jetzt auch irgendwie so dahergeplaudert habe, Selbstorganisation, das funktioniert so ganz von alleine mittlerweile und da habe ich sie drauf gedrillt. Auch für mich ein Learning, dass das nicht immer funktioniert, sondern wir haben in der Patchwork-Familie auch noch 2 Monster mit ADS-Symptomen. Das war auch ein neues Thema für mich, wo ich auch viel dazu gelernt habe und wo ich dann auch verstanden habe, nicht jede Schulform funktioniert genauso gut für jedes Individuum.
Ja.
Und tatsächlich muss man da dann schon auch dahinter sein. Also es ist auch nicht alles immer rosig, muss man auch mal dazu sagen.
Also man kann nicht einfach sagen, so mach deine Hausaufgaben, wann du möchtest, Kind. Ich gehe jetzt mal zum Pilates. Sondern so ein bisschen so ganz frei laufen lassen, geht dann auch wieder nicht mehr.
Es ist halt wirklich ein Prozess. Man muss, glaube ich, irgendwann mal diesen Sprung wagen und dann ist es immer so ein Hin und Her und kriegt man es dann hin. Ja.
Was ich auch gelernt habe in den letzten Folgen Kinderding, ist, dass so Zweifeln an sich ja irgendwie auch dazugehört und dass es auch normal ist und voll okay ist. Habt ihr dennoch... Oder was hilft dir, Frieda, jetzt vielleicht du als erstes, in so Momenten, in denen du halt irgendwie an dir zweifelst, wieder Vertrauen in dich als Mutter oder in euch als Eltern zu finden? Gibt's da Strategien?
Da hilft die Motte. Da hilft es, einfach dieses Kind zu beobachten. Und zum Beispiel, wir gehen zum Kinderturnen. Es ist natürlich für mich ähnlich wie Spielplatz immer absoluter Pain, weil da sind andere Eltern und ich habe irgendwie Berührungsängste und bin einfach immer super cringe unterwegs. Ich stehe dann da immer nur so und sage, hallo. Und die kennen sich alle und ich komme mir vor wie auf dem Schulhof, wo ich niemanden kenne. Ach, nein, ganz grauenhaft. Anyway, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist Motti, geht ultra gerne zum Kinderturnen, aber die Hälfte der Zeit möchte sie mappeln oder sitzt im Bällebad und guckt um, weil sie sich auch ganz leicht von anderen Menschen ablenken lässt oder auf andere Menschen zugeht und mit denen plaudert. Das ist halt einfach so ihr Skill und sie ist halt nicht so eine Klettermaus wie andere Kids. Und da war direkt wieder so, um Himmels Willen hätten wir sie früher fördern sollen. Warum möchte dieses Kind jetzt hier diese blöde, komische Rolle nicht entlang, bla. Und dann wiederum, 5 Minuten später, ist sie dann zu irgendeinem anderen Kind und hat mit dem Pferdchen gespielt und hat das Kind, das scheinbar vorher so ein bisschen Berührungsängste mit anderen Kindern hatte, hat sie abgeholt und hat mit dem dann gespielt und das war super cool. Und ich dachte so, ja, okay, alles klar. It's all in my head. Weil das Kind gibt mir gar keinen Anlass, irgendwie an mir zu zweifeln, weißt du? Aber es ist nur ein Gedankenkonstrukt bei mir drin und sie ist ganz perfekt, so wie sie ist. Das heißt, was mir hilft gegen Selbstzweifel, ist einfach nochmal einen Blick auf meine Tochter zu werfen und zu sehen, was für ein großartiges Kind sie ist. Ich bin ein bisschen gerührt von meinen eigenen Worten.
Schön gesagt. Ich finde es wirklich auch sehr schön. Also es ist, was ich mit der Episode erreichen wollte, passiert auf jeden Fall. Es ist sehr positiv und bestärkend und zeigt euch nochmal sehr schön in euren Elternrollen. Christus, wie ist es bei dir? Hast du da so Strategien, wenn du manchmal denkst, oh Gott, das ist ja irgendwie alles, mache ich das richtig?
In Bezug jetzt auf die Elternschaft.
Nee, Chris, in Bezug auf Steuern. Glaubst du, kannst du gut mit Steuern, wenn du so deine Steuererklärung machst? Hast du da manchmal Selbstzweifel, ob du das alles richtig machst?
Nein, da gibt es dann FAQs und so, ne? Ratgeber.
Die gibt's ja für Eltern gar nicht. Das kann man nicht ausreichend ran.
Ich weiß gar nicht. Natürlich hab ich auch selbst Zweifel, aber wie du sagst, Frieda, das ist dann wirklich im Kopf. Es hat dich direkt mit dem Kind was zu tun. Ich glaube auch, dass der Austausch mit Menschen, die man liebt, ob das jetzt das eigene Kind ist oder Freunde oder die eigenen Eltern oder Geschwister oder der Partner, die Partnerin, dass das das beste Mittel ist, glaube ich, um mit Zweifeln umzugehen, jeglicher Art.
Ja, also auch so ein Stück weit die Offenheit. Und das nicht so mit sich selbst ausmachen, sondern das ruhig auch teilen und sich Hilfe holen, ist ja auch ein schöner Tipp. Eine Sache, das hat mich wirklich sehr bewegt und treibt mich noch so ein bisschen um, immer mal wieder. Es geht auch nochmal um das Thema Abnabeln. Und Frieda, du hast es auch erzählt, dass du warst ein bisschen zurückversetzt in deine Jugend. Deine Mami hat irgendwie 3 Töchter großgezogen und da ihr Herzblut reingegeben. Und irgendwann ist man dann ein kleines pubertierendes Mädchen und ist auch dann einfach nicht cool zu seiner Mama. Dieser Moment des Abnabelns, das wird ja auf euch beide zukommen und der wird sicherlich, also gerade eben dann in so Pubertät und so, ja. Also habt ihr eine Strategie, bereitet ihr euch darauf vor, wenn das so ist, wenn dein Kind halt eben aus Pubertät und aus Unvernunft auch scheiße zu euch ist und ihr denkt, Alter, ich habe hier 15 Jahre lang mir den Arsch aufgerissen und jetzt kommst du so?
Ich verdräng's.
Ich glaube, in den ersten Jahren ist es noch kein Thema, dass dann, ja, irgendwann kommen sie dann in die Pubertät so ungefähr. Mm. Für uns wird es jetzt natürlich schon so ein bisschen, jetzt sind wir schon so ein bisschen auf der Zielgeraden. Und ja, ich glaube, es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und mal zu überlegen, wie sich
das dann ändert.
Ich stelle
mir das wirklich furchtbar schmerzhaft vor, auch als Elternteil, wenn man dann da auch einfach wirklich nicht so gut behandelt wird.
Ja. Ja, ich habe irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr, wo das war, in welchem der vielen Ratgeber, die ich sonst immer lese, aber wenn in dieser Phase der Pubertät das Kind nicht die eigenen Eltern auch mal hasst, hat man irgendwas falsch gemacht. Also ich glaube,
warum?
Da bin ich jetzt zu wenig Experte dazu, da müssen wir vielleicht nochmal eine Folge zu machen.
Aber warum
letztendlich
ist das
brauchen
so?
brauchen ja Kinder Reibungspunkte. Irgendwann treten die Eltern in den Hintergrund, sind dann einfach nicht mehr so interessant, nicht mehr die Heroes der Kindheit, sondern werden dann zu diesen Reibungspunkten. Und dann werden da halt die Konflikte abgearbeitet und auf einmal sind die Freunde wichtiger, die Bekannte oder vielleicht auch die Oma oder sonst wer und nicht die eigenen Eltern. Die Patentante, ja, kannst dich schon drauf freuen. Und dann sind wir halt als Eltern die Arschlöcher, die dann entweder irgendwas nicht erlauben oder irgendwas nicht verstehen. Ja, ich glaube, das gehört einfach dazu und ich kann mich da auch noch selber an meine Jugend erinnern. Das ist hoffentlich auch hilfreich dann für die Situation, wenn wir dann da dann irgendwie wirklich komplett clashen. Und da auch nochmal für mich super wichtig, da diese emotionale Nähe zu haben auch und diese Ehrlichkeit möglichst lange auch zu haben, um über viele Dinge auch zu sprechen. Und auch in diesen ganz schwierigen Konfliktsituationen, die definitiv aufeinander auf einen zukommen. Ja.
Ja, von der Perspektive aus gesehen ist es dann ja auch etwas, dass man selbst und die Kinder zusammen lernen, also so erste Konflikte auszutragen, dieses dann wirklich selbstständig werden, ist ja auch wieder etwas, in dem man sie dann im besten Fall gut begleiten kann. Gut. Da fällt mir noch was ein, jetzt gerade spontan, und zwar haben wir ja alle in unserer Jugend Dinge getan, von denen unsere Eltern nichts wissen sollen. Das werden eure Kinder auch tun. Aber wahrscheinlich geht man ja eher in so eine Erziehung, dass man sagt, du kannst mir immer alles sagen und wenn du Schwierigkeiten hast oder so. Aber wie geht man denn damit um?
Ja, man weiß es von sich selber, dass es da Geheimnisse gibt, die man nicht teilt, nicht mit den Eltern und auch nicht hier im Podcast. Und wahrscheinlich wird es unseren Kindern genauso gehen und da wird es auch Geheimnisse geben und das ist, glaube ich, auch wichtig. Ich glaube, wie ich vorhin auch schon sagte, jetzt mittlerweile ist es so kleine Minimis und dann realisiert man irgendwie automatisch, okay, hier muss ich auch ein bisschen loslassen, weil ich glaube, das wollte ich damals als Jugendlicher auch und die machen jetzt ihre eigenen Abenteuer. Da kriegen wir natürlich nicht alles mit. Es ist schade. Weiß aber auch von meiner eigenen Beziehung mit meinen Eltern, dass im Nachgang natürlich dann auch immer wieder, wenn man dann 20 und älter ist und sich dann vielleicht so dann die Beziehung wieder nochmal ein bisschen ändert und wieder vielleicht einfacher wird zu den eigenen Eltern, dass dann so viele Themen nochmal aufgegriffen werden und man dann vielleicht gemeinsam darüber lachen kann.
Und stellt sich heraus, sie wussten die ganze Zeit von deinen Geheimnissen.
Genau, also, wissen sie schon alles. Genau.
Weil ich dachte halt auch immer, ich bin so wahnsinnig schlau. Ne? Und meine Eltern haben halt volle Kanone auch gecheckt, wenn ich eine Party gemacht habe, während sie nicht da waren, weil die Bude halt super sauber danach war. Oder einmal ist uns einer unserer, und das würdest du ja nicht machen, weißt du, wenn du keine Party machst und die nur einfach zweimal hintereinander Miracoli machst, würdest du die ja nicht ins Wohnzimmer saugen und so. Also insofern, die checken wahrscheinlich, also man checkt wahrscheinlich auch super viel, aber es gehört ja auch irgendwie dazu, dass zu der Eigenständigkeit des Kindes diese Geheimnisse whatsoever auch ein bisschen zu respektieren. Ne? Ja. Ich kann mir offen gestanden bei Motti vorstellen, dass sie Geheimnisse ganz, ganz schlecht verbergen wird. Aktuell ist es so, dass ihre Geheimnisse sind immer, dass ich ihr einen Bonbon heimlich gebe. Manchmal locke ich sie damit endlich los, kann so einen kleinen Kaubonbon. Und dann sage ich, das darf sie Papi nicht verraten. Und was tut sie? Sie sagt zu Papi, dass sie ein Geheimnis hat und das nicht verraten darf. Ne? Und dann sagt sie, wow, sie hat ein Geheimnis in der Tasche. Und Papi dann so, ja. Naja.
Ach, cool. Ich hätte jetzt eigentlich noch ein paar Fragen, aber ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Es würde jetzt nämlich in so eine Richtung gehen, was wünscht ihr euch als Eltern von kinderlosen Menschen? Ich glaube, dass in der Gesellschaft da manchmal wir nicht so richtig gut zusammen funktionieren. So, weißt du, wenn, weiß ich nicht, in der Bahn ist gerade eine Familie mit ihren Kids und da ist irgendwie gerade alles wild und ich als kinderlose Person sitze dort und verdrehe die Augen. So in so eine Richtung.
Ich habe einen Gedanken vielleicht dazu, dann können wir das beim nächsten Mal, wir machen das einfach nochmal, weil es macht mega Spaß, Konstanzi. Vielleicht kommen wir nochmal ein paar Fragen auf, denn beantworten wir sie dir gerne mit unserer unendlichen Weisheit. Aber ein Gedanke noch dazu. Ich hatte neulich bei TikTok ein TikTok gesehen, da hat so ein Dude letztlich eigentlich nur seine Wohnungstür gefilmt und es war aber zu hören, wie draußen ein Kind im Flur mault, schimpft, nicht hochgehen möchte oder irgendwie so. Und die Mutter hat relativ ruhig auf das Kind eingesprochen und wir haben jetzt die Situation nicht gesehen. Der Dude schrieb aber, dass das irgendwie häufiger vorkäme, dass er nicht verstünde, warum die Mutter nicht einfach das Kind hochschrägt und dass es doch echt Ruhestörung ist und er hat nichts gegen Kinder, aber. Und dann habe ich mir die Kommentare darunter angeschaut und die waren einfach so... Und ein Mensch schrieb, na, wie gut, dass du als Erwachsener auf die Welt gekommen bist. Und dann dachte ich nämlich so, ich glaube, was ich mir von kinderlosen Menschen wünsche, ist, dass sie sich daran entsinnen, wie sie vielleicht auch mal, die waren einfach ein Kleinkind und überfordert mit irgendwelchen Emotionen. Und vielleicht erinnern sie sich auch nicht mehr daran, aber sie sind ganz sicher nicht mit ihrer Meinung und mit ihrem Denken und mit ihrer Ratio so auf die Welt gekommen. Kein einziger Mensch von uns. Und die, bei der Mutter wiederum, die jetzt irgendwie da von ihm so ein bisschen an den Pranger gestellt wurde, finde ich total respektabel, dass sie ihr Kind nicht einfach gegen, also so adultismusmäßig gegen den Willen irgendwie einfach hochschleppt, sondern es erst einmal mit ruhigen Worten passiert. Und wir wissen auch nicht, was sie alles gerade in ihren Händen trug. Ne? Vielleicht war es ein Turnister, ein Laufrad und der fucking Einkauf oder so. Aber genau, kein Mensch ist als erwachsener Mensch auf die Welt gekommen und deswegen, ihr wart wahrscheinlich auch alles nervtötende kleine Viecher. So.
Ich versuche jetzt nochmal den Alkoholvergleich
heranzuziehen. Oh ja, den liebe ich. Wenn Chris
das sind ja dann praktisch Menschen, die nie Alkohol trinken, die abstinent leben, die Kinderlosen. Und ja, respektiere ich total. Natürlich kann das auch in vielerlei Hinsicht nachvollziehen, hatte bisher überhaupt da keine irgendwie Schwierigkeiten, glaube ich auch. Manchmal habe ich das Gefühl, ich nerv vielleicht die Kinder los, wenn man dann ständig über seine Kinder spricht.
Ja, müssen die auch ertragen, ne?
Aber ich glaube, es ist, glaube ich, auch schwierig für Kinderlose tatsächlich, dass für jemand, der noch nie Alkohol getrunken hat, ist es schwierig nachzuvollziehen, wie es ist, betrunken zu sein. Und das kann man noch so sehr erklären. Man erfährt es erst, wenn man dieses Bierchen getrunken hat oder dieses Kind bekommen hat. Was für ein schrecklicher Vergleich, denke ich gerade. Aber
ja, aber jetzt hast du so schön den Kreis geschlossen. Ich finde es super, ist abgesegnet.
Das ist so der Alkoholvergleich. Das ist einfach, das ist wie so eine Ringparabel.
Und ich und Alkohol, ne? Ich kann ja zwei Drinks trinken, dann liege ich schon in der Ecke. Aber ja.
Ich danke euch, dass ihr mir die Fragen beantwortet habt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Ich habe jetzt auf jeden Fall ein positiveres Bild von der Elternschaft.
Schön. Ey, danke für die coolen Fragen, Konstanze. Es ist auch, also ich bin voll in die Selbstreflexion gegangen während dieses Gesprächs. Es war mega heilsam auf vielen, vielen Ebenen. Deswegen, es macht Spaß. Machen wir irgendwann nochmal.
Cool.
Ja. Vielen,
ja,
vielen
und
Dank.
Liebe HörerInnen, falls ihr noch Fragen habt, also auch kinderlose HörerInnen,
unbedingt,
dann stellt uns die doch gern an.
Genau, das könnt ihr über Instagram machen, via meinen Account @frieda.levin oder @kinderling_.de.
Und gerne auch per E-Mail an podcast@kinderding.de und hinterlasst uns unbedingt noch einen Kommentar, was Konstanzi... Habe ich gerade Konsti gesagt?
Kannst du auch sagen.
Was
ist auch ein Spitzname.
Kann ich auch sagen? Konstanzi, dann jetzt machen sollte.
Oder ja? Konstanze Marita. Ja, genau. Schreibt in die Kommentare.
Wir können auch eine Umfrage machen. Es gibt auch eine Spotify-Umfrage, glaube ich.
Kann man
das
machen?
Das
wäre geil.
Einrichten.
Das finde ich doch prima. Das sollten wir auch machen. Genau. Und auch sonst hilft es uns total, wenn ihr den Podcast empfehlt, von euren FreundInnen davon erzählt, eure Familie mit den Links zu dem Podcast versorgt.
Ja, und auch Kinderlose. Wie gesagt, aus meiner Perspektive kann ich auch sagen, dass ich das auch super hilfreich finde. Also man hat ja auch trotzdem Kontakt mit Kindern. Ist ein super Podcast. Von meiner Seite kriegt ihr dann einen Daumen.
5 Sterne, war total sympathische Host und diese Producerin, ey. So nett.
Mega.
Okay, cool.
Okay.
Tschüss.
Ciao. Tschüss, ihr Mausis.
Kinderding ist ein Podcast von Kinderling. Mit der Kinderling-App zaubert ihr euren Kids eine unvergessliche Kindheit. Dort findet ihr Events, Kurse, Feriencamps und Ausflugsorte für die ganze Familie in allen großen deutschen Städten. Hosts dieses Podcasts sind Frieda Levin und Christopher Landsloth. Produktion und Stimme aus dem Off, Konstanze Marie Teschner. Kinderding, alle 2 Wochen neu und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.